Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grüncast Melle, dem Podcast rund um grüne Politik in Melle. Heute habe ich einen Gast bei mir, und zwar Alfred. Schön, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, Alfred Rehus. Ich war Berufsschullehrer, bin inzwischen aber auch in Rente. Und weswegen ich heute hier bin, ich bin ja für Bündnis 90 Die Grünen schon einige Jahre im Stadtrat. Um genauer zu sein, seit 1986 ununterbrochen. Davon war ich dann 37 Jahre Fraktionsvorsitzender im Stadtrat. Und ich bin außerdem seit 30 Jahren im Ortsrat Neunkirchen. Davon dann 20 Jahre stellvertretender Ortsbürgermeister. Und seit 5 Jahren bin ich dann auch Ortsbürgermeister. Und ich trete wieder an auf diesen beiden Ebenen. Ich trete auch wieder an als Ortsbürgermeister.
Ja, das ist ja schon mal ganz schön beeindruckend. Wie ist es denn, nach so langer Zeit immer noch Lust auf Politik zu haben? Ich meine, das ist ja bestimmt an vielen Stellen auch frustrierend.
Ja, also es gibt natürlich Situationen, da muss man eindeutig sagen, war nicht vergnügungssteuerpflichtig. Das ist vor allen Dingen immer dann der Fall, wenn man erleben muss, dass Absprachen, die man auch mit anderen im Rat oder im Ortsrat getroffen hat, wenn die dann nicht eingehalten werden. Das ist durchaus eine ärgerliche Sache, aber nichtsdestotrotz, man kann hier bei dieser Stadtratsarbeit, bei der Ortsratsarbeit als Ortsbürgermeister kann man immer wieder feststellen, man kann direkt was bewegen. Und weil man direkt was bewegen kann, hat man auch eine persönliche Befriedigung da drin. Das ist mein Antrieb, dass ich dann auch sage, ja Mensch, ich kann doch richtig was voranbringen. Ich kann was umsetzen und das ist mir die Sache wert, also den ganzen Aufwand.
Es ist auch, glaube ich, immer ganz spannend, mit sehr vielen Menschen in Kontakt zu kommen, die man sonst vielleicht gar nicht getroffen hätte. Also ich bin natürlich so lange hier dabei, aber ich habe ja schon so unglaublich viele Leute kennengelernt. Das fand ich auch extrem spannend.
Ja, nun, das gehört natürlich zum Geschäft. Also man kann nicht nur immer in seiner eigenen Blase bleiben. Also man muss weit darüber hinausgehen. Man muss auch mit Leuten reden, wo man politisch ganz anderer Meinung ist. Man muss sich dann austauschen. Man muss sich vielleicht auch mal streiten über eine Sache. Mhm. Aber das ist das Schöne vor Ort, habe ich ja gerade schon gesagt. Man kann tatsächlich was bewegen und man kann es dann auch konkret umsetzen. Das ist anders als im Bundestag, wo man beispielsweise Beschlüsse macht und man weiß gar nicht im Effekt, wie kommen sie an.
Da ist ja auch noch der Sonderfall, das, was im Bundestag beschlossen wird, muss erst noch durch den Bundesrat durch. Das wäre jetzt ja hier jetzt im Stadtrat nicht so.
Ja, das haben wir so ansatzweise allerdings auch, wenn man an Ortsräte denkt. Ortsräte können streng genommen nur Anregungen geben. Wenn man es nach der Kommunalverfassung sieht, das Einzige, was wir jetzt ein bisschen auf zugespitzt formuliert, das Einzige, was wir tatsächlich alleine entscheiden können, ist die Benennung von Straßen. Aber wir können jeden Vorgang aus unserem Ortsteil können wir uns an uns ziehen und den können wir dann auch beraten und wir können dazu Beschlüsse fassen. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir damit immer oben bleiben. Also der Stadtrat oder der Kreistag oder wer auch immer kann dann durchaus auch noch mal anderer Meinung sein und die Beschlüsse wieder umdrehen.
Dann ist es ja für den Stadtrat jetzt auch wichtig, dass aus den Stadtteilen da auch Leute vertreten sind, die auch im Ortsrat mit sind, um das dann damit reinzutragen.
Also, das drehe ich mal um.
Okay.
Also, ich drehe es mal um. Meine Sichtweise ist dazu, wer Ortsbürgermeister ist, muss auch im Stadtrat sein. Das ist ganz eindeutig deswegen notwendig, weil Ortsbürgermeister oder Ortsbürgermeisterinnen müssen ja dann auch im Stadtrat die Möglichkeit haben, ihre Dinge durchzubringen. Sie müssen dort die Strukturen kennen, sie müssen die Verwaltung kennen. Und das hat man nur, wenn man auch gleichzeitig im Stadtrat ist. Deswegen Ortsbürgermeister, die auch nur im Ortsrat sind, die haben aus meiner Sicht immer ein Riesenproblem. Weil sie müssen immer über Parteigenossen oder Ähnliches müssen sie dann immer in diese Strukturen rein. Und das ist immer ein Umweg. Hm. Und das kann man, wenn man in beiden Räten drin ist, kann man das gleich selbst miterledigen. Ganz großer Vorteil, unbedingt notwendig.
Gut, jetzt haben wir schon direkt einen Ausflug gemacht hier in Ortsrat, Stadtrat, Ortsbürgermeister. Aber eigentlich wollten wir heute über ein anderes Thema sprechen. Und zwar über Kitas und Schulen und Freibäder. Die dürfen wir nicht hinten runterfallen lassen.
Richtig.
Und da ist es jetzt ja so, dass Melle ja schon bei den Kitas sehr viel ausgebaut, saniert hat, neu gebaut hat. Mhm. Wie ist da denn so der Stand?
Ja, da kann ich auch wieder auf meine Tätigkeit als Ortsbürgermeister zurückblicken. Also vor 5 Jahren, als ich als Ortsbürgermeister angefangen habe, da war eine meiner ersten Veranstaltungen, die ich in dem Amt hatte, dass wir eine Protestveranstaltung hatten von Eltern vor Ort. Mhm. Die Eltern hatten das Problem, dass nicht genügend Kita-Plätze vor Ort waren. Und ich war dann auf der Veranstaltung und habe den Bürgern dann sagen müssen, dass wir so schnell die Kita-Plätze auch nicht bauen können. Ich konnte ihnen aber gleichzeitig sagen, dass wir schon die Beschlüsse dafür hatten, dass die Erweiterung von Kita-Plätzen stattfinden wird. Und das, denke ich, war auch eine ganz gute Situation, dass ich das so auch erläutern konnte. Und heute sind wir in der Situation, dass wir vor Ort nicht nur in Neunkirchen, sondern auch glücklicherweise in allen Stadtteilen genügend Kita-Plätze vorweisen können. Kritiker sagen natürlich gleich schon wieder, ja, es sind ja im Moment eigentlich zu viele, wir haben über Bedarf gebaut. Aber, da muss man dazu sagen, das war nicht absehbar. Denn bei Kita-Plätzen müssen wir immer eine Prognose abgeben, wie viele Kinder denn geboren werden. Und spätestens 2 Jahre später kommen die dann in die Kita oder kommen dort an. Und wenn die Geburtenzahlen einbrechen, und das ist in den letzten Jahren massiv passiert, dann haben wir natürlich dort gegenüber unseren Prognosen, die sehr hoch waren, haben wir da ein Loch. Und in das Loch sind wir jetzt so ein bisschen reingeraten. Aber nochmal, es ist total wichtig gewesen, dass wir die Kita-Plätze ausreichend ausgebaut haben.
Absolut, das ist ja auch ein Thema und das kann ich mich noch immer erinnern oder das auch in vielen Gemeinden noch so ist, dass viele Leute keine Kita-Plätze finden. Aber das ist jetzt auch ein Punkt, der Melle dadurch ja auch attraktiver macht für Familien, für den Zuzug, wenn Kita-Plätze zur Verfügung stehen.
Ganz zwingend. Also wenn ich mir die Vereinbarkeit von Kita beziehungsweise von Kindern und Beruf vorstellen will und ich will dieses als Zielsetzung formulieren, dann muss ich ja auch sagen, ja, wo sollen die Kinder denn bleiben, wenn die Eltern beide berufstätig sind? Und da sind Kita-Plätze natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Das ist aber auch nur eine Sichtweise. Die nächste Sichtweise ist ja auch, dass man Kita-Plätze braucht, gerade für diejenigen, die beispielsweise einen Migrationshintergrund haben und wo Kinder dann über den Kita-Besuch automatisch auch in eine Sprachförderung reinkommen, wo gleich das Elternhaus auch entlastet wird mit ihren Erziehungsaufgaben. Also insofern hat Kita da auch eine ganz andere gesellschaftliche Funktion als in der Vergangenheit vielleicht.
Wie ist denn jetzt so der Stand? Mein letzter Stand ist, dass in Buhr die Kita fertig geworden ist, der Neubau. Mhm. Wo sind denn jetzt noch Baustellen offen?
Also wir haben noch Baustellen offen, das ist im Wesentlichen aber die alte Jugendherberge in Melle-Mitte. Die ist noch im Bau und ist noch nicht fertig. Das wird jetzt aber auch in Kürze passieren. Und dann sind wir aber so weit, dass die Runde der Kita-Neubauten in Melle abgeschlossen ist. Vorerst, es sei denn, es würden sich jetzt dramatisch hohe Geburtenraten wieder ergeben, was aber überhaupt nicht in Sicht ist.
Das glaube ich auch nicht, dass das aktuell absehbar ist. Dann machen wir einfach den Turn weiter zu den Schulen. Die sind jetzt ja planmäßig als nächstes dran.
Jawohl. Und da muss man dann natürlich differenzieren zwischen den verschiedenen Schultypen. Fangen wir mal an mit der Grundschule oder dem Grundschulbereich. Unsere Zielsetzung ist es, und das haben wir vom Grundsatz her auch bisher immer durchgehalten, wir müssen in jedem Stadtteil mindestens eine Grundschule vor Ort haben. Immer dieses Prinzip, kurze Wege für kurze Beine. Dieses Prinzip, denke ich, sollten wir auf gar keinen Fall verlassen. Und das ist auch schon in der Vergangenheit gegeben gewesen und wird dann auch in Zukunft so sein. Eine andere Frage ist es aber, wie viele Plätze man dann auch vorhalten kann. Und da haben wir durchaus Investitionsbedarf. Und wir werden die Kitas in den Stadtteilen, die Grundschulen in den Stadtteilen werden wir noch weiter ausbauen müssen. Wir sind so weit, dass wir in Neunkirchen die Grundschule weitestgehend fertig haben. Jetzt kommt aber noch das alte Dach an dem Straßengebäude dazu. Wenn wir da die Dachsanierung machen, werden wir gleichzeitig natürlich eine vernünftige Isolierung da auch reinbringen, damit das im Sommer nicht zu heiß wird. Mhm. Und wir werden natürlich die Photovoltaik als Eigenstromversorgung auch drauf bauen. Das zur Grundschule in Neunkirchen. Machen wir mal weiter. Wir haben konkrete Beschlüsse, dass es weitergehen soll mit der Grundschule in Eikenbruche. Dort brauchen wir auch mal Investitionen, damit die Container abgebaut werden können und dass wir eine sehr gute Schulerweiterung bekommen. Wir machen weiter mit der Grundschule in Buhr. Da gibt es auch konkrete Beschlüsse, dass wir dort jetzt Bauten machen. Mhm. Und wir werden dann die Runde wahrscheinlich erstmal abschließen können im Grundschulbereich.
Gehen wir mal so weiter, wir waren jetzt bei der Kita, Grundschule, dann wäre das nächste die Oberschule.
Ja.
Da ist ja auch durchaus Bedarf.
Ja, bei der Oberschule vielleicht noch ein Satz zur Erläuterung. Man muss immer gucken, wer ist Träger einer Schule. Bei der Grundschule ganz klar ist immer die Kommune, also hier die Stadt Melle. Im weiterführenden Bereich, also in Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2, ist es nicht immer die Kommune, also die Stadt Melle, sondern das Gymnasium ist eine Einrichtung des Landkreises und die integrierte Gesamtschule ist auch eine Einrichtung des Landkreises. Das bedeutet, Investitionen in Gymnasium und integrierte Gesamtschule müssen vom Kreis geleistet werden. Mhm. Für Melle sind wir zuständig für die Oberschulen und wir haben drei Oberschulen in Melle und alle drei Oberschulen sollen, das ist die aktuelle Beschlusslage, sollen saniert werden und sie sollen dann zukunftsfähig ausgebaut werden.
Das ist ja schon auch wieder das Thema, was du schon angesprochen hast. Die Träger sind dann ja auch dafür verantwortlich für die Gebäude. Jetzt ist ja hier, wo die Stadt der Träger ist, ist ja die Stadt für die Gebäude und die Ausstattung zuständig und nicht für irgendwelche Lehrpläne oder sowas, sondern nur rein für,
richtig,
wo es drin vorkommt.
Also wir sind, wenn man so will, für die Hardware zuständig und das Pädagogische, das muss aufsichtsrechtlich und so weiter organisiert werden, entweder vom Land im Wesentlichen.
Genau, das ist ja die Schulstruktur, das Land ist ja zuständig dafür. Jetzt ist es so, der ganze Kita-Sanierungs- und Bau war ja schon recht kostspielig. Mhm. Jetzt kommen ja noch die Schulen im Anschluss daran. Und es gibt ja durchaus viele Leute, die sagen, dass das viel zu viel Investition ist und die Stadt Melle sich das gar nicht leisten kann.
Man kann das Ganze umdrehen. Man kann es umdrehen in der Form, dass man sagt, was ist denn die Alternative zu nicht investieren?
Entschuldigung, dass ich ins Wort falle. Das ist ja, glaube ich, das, was wir jetzt auch gerade gesehen oder gesehen haben, dass ja viele Jahrzehnte nichts passiert ist.
Richtig.
Und die Frage ist, wenn man es so weiterlaufen lässt, was man theoretisch machen könnte, aber dann wird es hinterher vielleicht noch teurer.
Also zum einen, wir können es uns nicht leisten, dass wir marode Gebäude haben. Marode Gebäude heißt, sie müssen energietechnisch zum Beispiel auf Stand sein. Sie müssen beispielsweise vernünftige Toilettenanlagen haben. Sie dürfen nicht ständig im Winter zu kalt sein, etc. pp. Also das ist schon mal eine Grundlage für eine Investition, wenn man diese Standards nicht erfüllen kann. Hinzu kommt, dass wir ja auch pädagogische Erfordernisse haben. Die müssen zwar im Schwerpunkt organisiert werden vom Land, aber wir müssen heutzutage eine andere Pädagogik vorsehen als in der Vergangenheit. Das heißt also, wir können nicht mehr einfach nur diese Klassenräume nehmen, die wir mit, was weiß ich, 26, 27 Schülern belegen. Und dann findet dort immer der Unterricht als Frontalunterricht statt. Das ist die Pädagogik der Vergangenheit. Da werden wir nicht mehr in Zukunft mit weiterkommen. Wir müssen deswegen übergehen zu sogenannten offenen Lernlandschaften. Das bedeutet, es muss auch in der Fläche des Schulgebäudes muss es auch Rückzugsorte geben. Dort muss es auch Lernorte geben, wo Schüler selbst organisiert ihr Lernen organisieren können. Und das geht weit weg von dem reinen Klassenraumsystem. Und deswegen muss ein Schulgebäude auch zukunftsfähig anders aufgestellt werden. Das heißt also, wir müssen auch Investitionen machen in die Lernlandschaft und nicht mehr Investitionen machen in das Klassenraumprinzip.
Das ist dann ja von der Raumaufteilung auch ganz anders. Das heißt, man wird wahrscheinlich nicht einfach nur, wie heißt es schön, einmal durchpinseln und dann sieht es aus wie neu, sondern man braucht ja ganz andere Räume, Raumgrößen und wahrscheinlich auch IT-Ausstattung, die dann aber wahrscheinlich wieder das Land machen muss.
Nein, wir sind als Kommune zuständig für die ganzen sächlichen Investitionen. Das heißt, für das Gebäude, wir sind zuständig auch für die Computersysteme, die eingesetzt werden. Strittig ist so eine Frage immer zwischen Land und Kommunen, wenn es um Sozialarbeit geht. Da ist immer die Frage, werden die nun bezahlt von der Kommune oder werden sie bezahlt vom Land? Bei den Lehrkräften ist die Frage eindeutig entschieden. Das ist Sache des Landes.
Jetzt ist aber die Frage, das sind ja sehr hohe Beträge, die da sind. Wie kann man sowas denn in einen Haushaltsplan einfließen lassen?
Ja, da kann man sagen, wir haben es im Haushaltsplan eigentlich schon angedacht. Also die Investitionen für die Oberschule in Neunkirchen, die als erstes saniert werden soll, die sind schon im Haushaltsplan eingepreist. Also insofern ist das schon alles enthalten. Wir haben einen Doppelhaushalt für die Jahre 2026, 2027 und da sind diese Investitionen ganz fest verankert. Das ist auch die Grundlage dafür, dass wir im nächsten Jahr mit dem Bau dort beginnen können.
Kurze Nachfrage, was ist denn ein Doppelhaushalt?
Ein Doppelhaushalt ist ein Haushalt, der über mindestens 2 Jahre sich erstreckt. Hier in diesem Falle die Jahre 26, 27.
Das heißt, sonst würde man, wenn man einen normalen Haushalt macht, plant man immer für ein Jahr und ein Doppelhaushalt wird es dann für 2 Jahre direkt verabschiedet.
Ja, das hat in diesem Falle auch den Vorteil, dass wir über den Wahltermin hinausgehen und dann muss nicht der neu gewählte Rat gleich als erste Maßnahme einen neuen Haushalt verabschieden. Denn das ist immer eine ganz hohe Hürde im demokratischen Prozess.
Machen wir kurz einen Ausflug dahin, weil es mich gerade interessiert. Jetzt ist ja im September Wahl. Und bis wann wird ein Haushalt verabschiedet? So rein vom ungefähr vom Zeitspektrum her.
Also ein Haushalt soll immer im alten Jahr verabschiedet werden fürs nächste Jahr. Das heißt also, er wird in Melle traditionell, wird er in der Dezember-Ratssitzung verabschiedet und ist dann gültig ab dem 1. Januar des folgenden Jahres.
Gut, das heißt, theoretisch hätte dann ja nach der Wahl, müsste sich dann ja die Fraktionen, Koalitionen, Gruppierungen, wie auch immer, bilden und müssten dann ja das dann noch beraten und im Dezember verabschieden. Und dann macht das ja durchaus Sinn. Dann Doppelhaushalt draus.
Deswegen war der Doppelhaushalt jetzt eigentlich ein Zeitvorsprung, den wir haben, weil dann haben wir auch die Investitionssicherheit, dann ist man gleich festgelegt, die Verwaltung kann die Ausschreibungen machen, die notwendig sind für die Schulbauten jetzt in Neunkirchen, wo wir ja den Haushalt verabschiedet haben.
Kannst du doch mal so ungefähr Größenordnungen nennen, über wie viel Investitionen reden wir denn hier?
Also das müsste man jetzt unterm Strich jetzt alles addieren. Es ist immer schwierig, da jetzt genaue Zahlen zu nennen, weil das können ja alles nur Prognosedaten sein. Wir gehen aus für so eine Oberschule von 30 bis 35 Millionen.
Das ist ja schon mal eine große Hausnummer und wird wahrscheinlich dann auch entsprechend die Verschuldung der Stadt Melle nach oben treiben. Gibt es da schon so einen Plan, bis wann das Ganze wieder so, ich sag mal, nicht mehr die Schulden ansteigen, sondern wieder sinken werden?
Was jetzt in der
Die Verschuldung der
die
Stadt.
Achtbar, wann die
Genau.
Verschuldung
Jetzt
wieder sinkt.
ist ja die Kita-Bau
Ja,
hat ja die
okay.
Schulden, hat ja die Investitionen, also die Schulden über Investitionen hochgetrieben. Die
Ja,
Schulen werden ja das Gleiche
okay.
tun.
Ja, dann habe ich jetzt die Frage richtig verstanden.
Sehr gut.
Also es ist durchaus so, dass wir erstmal auf die Investitionen gucken und die Verschuldung wird ja dann auch hochgerechnet. Und wir werden es uns nicht leisten können, dass wir nur ein Exponentialwachstum der Schulden bekommen. Das werden wir auch nicht bekommen. Man kann auch eine Größenordnung aus der Vergangenheit zitieren und diese Größenordnung, wir lagen im Jahre 2009 bei, ich glaube, 46 Millionen, rund 46,5 Millionen Schulden. Jahre 2009. Ende 2025 hatten wir noch 19 Millionen Schulden. Das heißt also, wir haben den Schuldenstand mehr als halbiert und das, obwohl wir jedes Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag auch investiert haben. Also das heißt, die Stadt Melle war in der Vergangenheit jedenfalls so leistungsfähig, dass sie auch Investitionen trotz sinkender Verschuldung hinbekommen hat.
Heißt dann ja, ich sage das mal ganz vereinfacht, bitte nicht böse sein. Das heißt ja, wenn wir jetzt 2, 3 Jahre sehr hohe Investitionen aufnehmen und die danach nicht da sind, wird in dann im Summe können wir dann wieder Schulden abbauen, weil die Einnahmen höher sind als die
Ja.
Ausgaben, wenn nicht noch wieder andere Investitionen kommen.
Ja, es hat auch noch eine andere Bewandtnis. Also, wenn ich eine Investition, nehmen wir mal an, für eine Oberschule, wenn ich die nur um ein Jahr verschiebe, dann kann ich über Preiskostensteigerung davon ausgehen, dass sie beim nächsten Jahr dann garantiert noch wieder 4, 5% teurer wird. Das ist die ganz normale Inflationsrate, die dann immer oben drauf kommt. Bei 35 Millionen, wenn wir die mal ansetzen, sind wir da gleich wieder mit 2, 3 Millionen dabei. Also insofern, wenn man die Investition jetzt tätigt, ist sie allemal besser, als wenn ich sie in die Zukunft verschiebe.
Und man hat bis dahin ja auch noch zusätzliche Reparaturkosten.
Das ist der nächste Effekt.
Das ist ja ähnlich wahrscheinlich jetzt wie beim Stadthaus, das jetzt ja auch schon, ich sage jetzt mal, ein bisschen marode ist. Und die Reparaturkosten, umso lange man vor sich herschiebt, werden ja auch immer nur größer.
Also das Stadthaus, das muss man der Ehrlichkeit halber auch mal ganz deutlich sagen, ist nicht nur ganz zaghaft gesagt reparaturbedürftig, sondern da sind uns konkret Deckenbalken durchmorscht und sind runtergekommen. Das betraf dann das Zimmer von Jutta Dettmann und es sind jetzt in einem weiteren Trakt sind Deckenteile heruntergebrochen, glücklicherweise in der Mittagspause. Wenn das eine halbe Stunde eher passiert wäre, dann hätten die Arbeitnehmer da am Tisch gesessen, am Arbeitsplatz gesessen und wären dort arg gefährdet gewesen. Also das zeigt allein schon, dass das Stadthaus so nicht weiter betrieben werden sollte.
Richtig, das war jetzt aber wieder ein kleiner Ausflug woanders hin. Aber das wird auch noch eine Investition sein, die relativ zeitnah ja auf die Stellenmeile zukommen wird. Was
Ja.
ja sowohl, wie du gesagt hast, für die Sicherheit der Arbeitnehmer der Stadt wichtig ist, als auch dafür, dass die Stadt Melle als Dienstleister der Bürger auch seinen Dienst machen kann.
Das ist das Nächste. Ich meine, auch im Stadthausbereich muss man sich überlegen, ob man das Verwaltungsgebäude so wieder aufbauen sollte oder renovieren sollte, wie es jetzt besteht. Also wir haben andere Erfordernisse. Man muss weitere Wartebereiche schaffen. Man muss auch zugrunde legen, dass man ja auch eine Homeoffice-Offensive macht und man kann dort auf das eine oder andere Büro auch verzichten, was ja natürlich auch Investitionskosten vermeidet. Also wir müssen dort auch zu anderen, ja jetzt nicht in diesem Falle Lernlandschaften, aber wir müssen zu einer anderen Angebotsstruktur kommen, die auch ein bisschen bürgerfreundlicher ist. Also man möge sich das angucken, wenn man da auf dem Flur sitzen muss im Wartebereich. So ganz angenehm ist es nicht immer.
Man merkt schon, dass es in die Jahre gekommen ist, wenn man da so
Ja,
rein
ja.
schon im Flur sitzt. So, jetzt hatten wir ja schon die ganzen Schulen durch, mehr oder weniger. Jetzt hatten wir ein Thema noch, das finde ich auch noch spannend. Vielleicht kannst du da auch noch was kurz zu sagen zu den Freibädern. Das ist ja immer wieder ein Thema, weil es auch etwas ist, was die Stadt jetzt nicht als ordinäre Aufgabe hat, also es ist ja kein Muss, sondern es ist ein, wir möchten das machen.
Ja, also man kann immer sagen, Freibäder sind nice to have. Ich glaube nicht, dass das nicht nur nice to have ist, sondern man muss auch feststellen, dass wir immer weniger Schwimmfähigkeit haben, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Und wir müssen im Grunde alles tun, dass wir das weiter fördern. Hinzu kommt, die Freibäder sind vor Ort auch soziale Treffpunkte. Also gerade jetzt bei der heißen Witterung konnten wir es doch wieder erleben. Was war denn los in den Freibädern? Also man hat sich dort getroffen, die Freibäder waren voll. Und da konnte man sofort zur Kenntnis nehmen, dass das eine ganz wichtige Einrichtung ist. Und nur wer da nie hingeht, der kann immer schön drüber reden und sagen, die müssen wir schließen. Abgesehen davon, wir haben auch inzwischen in drei Ortsteilen sehr aktive Freibadinitiativen, die sich um ihre jeweilige Batze kümmern. Die Freibäder in Wellinghorsthausen, in Oldendorf und auch in Neunkirchen. Und deswegen haben wir auch im Stadtrat den Beschluss gefasst, dass wir die Freibäder alle erhalten wollen und dass wir dort investieren. Wir fangen jetzt an in Oldendorf, ist ja gerade der erste Spatenstich erfolgt. Endlich erfolgt. Es soll dann folgen Neunkirchen. Das sind übrigens die beiden Bäder, die die geringsten Zuschussbedarfe haben, das muss man immer dazu sagen, und die gerade von ihren Freibadinitiativen sehr gut getragen werden. Und da merkt man auch, dass soziales Leben da richtig drin ist.
Das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, vor allem so Stadtteilen, so einen zentralen Ort zu haben, jetzt primär für den Sommer. Und es ist ja auch wichtig für Familien, die nicht so viel Geld haben, die jetzt nicht in Urlaub fahren können, dass die trotzdem im Sommer auch einen Rückzugsort haben.
Ja, natürlich. Also es ist aber dann nicht nur der Freizeitort, sondern es ist überhaupt der Ort der Begegnung. Es ist das heimliche Jugendzentrum. Es findet dort altersgemischt ein Treffen statt. Wo haben wir das denn sonst noch? Also das altersgemischt, ich sag mal, die über 70-Jährigen genau noch so da sind wie die Zweijährigen. Also das geht richtig durch. Und wenn wir auch an Jugendarbeit denken, dann kann man neben dem ganzen Schwimmaspekt, kann man ja auch sagen, das sind die heimlichen Jugendzentren. Besser kann es doch gar nicht kommen. Und deswegen, wenn wir in einem Freibad in Neunkirchen jedes Jahr laufende Kosten von 50.000 Euro haben, dann vergleichen wir die doch bitte schön mal mit anderen Kosten, die wir im Sozialbereich ausgeben wollen. Ich sage mal, das ist alle Mühen und alle Investitionen wert.
Absolut. Also für mich ist das auch Lebensqualität, wenn man in einem Ortsteil wohnt, wo man auch ins Freibad einfach gehen kann.
Natürlich. Unumwunden. Also da sind wir uns absolut einig. Und ich sag mal, alle, die das rein unter fiskalischen Gesichtspunkten sehen, also unter finanziellen Gesichtspunkten, es trägt nicht weiter. Wir müssen unsere Gesellschaft auch lebensfähig erhalten. Und deswegen ist es notwendig, solche Orte der Begegnung einfach weiter zu unterhalten. Machen wir in anderen Zusammenhängen ja auch.
Sehr guter Punkt. Wir sollten nicht immer darauf gucken, was bringt es finanziell, sondern was bringt es der Gesellschaft?
Wobei die Finanzen werden wir natürlich immer im Blick behalten müssen. Das ist keine Frage. Wenn ich einen Euro investiere, dann muss ich ihn erstmal irgendwo hernehmen. Aber nochmal, die Stadt Melle ist aus meiner Sicht tragfähig genug, um sowas zu stemmen. Und dann sollten wir die Investitionen auch durchführen.
Absolut. Mein Punkt war jetzt, dass man in etwas investiert, was keinen finanziellen Vorteil bringt.
Ja, also finanziellen Vorteil höchstens in vermiedenen Sozialkosten. Aber wer will die bemessen? Also das ist immer das, der Blick so, ich sag mal, in die Blackbox. Also das kann man nicht ermessen.
Das ist aber auch, glaube ich, ein Unterschied, den viele nicht so verstehen, dass eine Stadt oder eine Kommune in andere Sachen investiert oder Investitionen anders handhabt, als man das privat machen würde. Das heißt, wenn ich jetzt für mich privat was investiere, gucke ich ja, dass ich da ich sag mal, mein Geld wiederkriege, auf irgendeine Art und Weise. Aber eine Stadt investiert ja, wie wir jetzt gerade gesagt haben, in Schulen, da hat man ja hinterher jetzt keinen direkten finanziellen Rückfluss von.
Ja, also im Privatbereich ist das auch nicht immer so. Nehmen wir mal eine Investition in ein Auto, da weiß ich auch, nach ein paar Jahren ist das einfach Schrott. Und dann ist es kaputt, dann muss ich in ein neues investieren. Dann habe ich mir nicht unbedingt immer Gedanken darüber gemacht, wie der Cashflow ist, also wie der Geldmittelrückfluss ist. Nein, also man muss auch investieren, natürlich mit Augenmaß. Da muss man sehen, dass man Eigenkapital auf der Kante hat. Dann muss man aber auch Schulden dafür aufnehmen. Und das muss immer ein gesundes Mischungsverhältnis sein. Darum geht es immer. Egal ob privat oder öffentlich. Mhm. Aber im öffentlichen Bereich kommt auch ganz entscheidend noch hinzu, dass man oft auch noch diesen anderen Nutzen hat. Das, was wir bei den Freibädern auch als soziale Funktion oder Jugendzentrumsfunktion und so weiter da noch gerade besprochen haben.
Jetzt nochmal so grob gesagt, es gibt ja immer diesen Punkt, den jetzt auf verschiedenen politischen Ebenen gebracht wird. Es muss, wie heißt es schön, oben ins Säckel genug rein, dass man unten die Nice-to-have-Sachen machen kann, wie ein Freibad.
Ja, natürlich ist eins klar. Ich habe immer mehr Investitionsbedarfe, als ich gerade finanzieren kann. Das kennen wir im Privatbereich, das kennen wir im öffentlichen Bereich. Also kann es nur darum gehen, dass man Prioritäten aufstellt. Und dann muss ich einen Rater hinsetzen und muss darüber diskutieren, was ist für uns auf jeden Fall vorrangig, was machen wir als erstes und muss das dann abarbeiten. Nehmen wir nochmal die Oberschulen. Bei den Oberschulen haben wir eine ganz klare Reihenfolge festgelegt, in der wir die Oberschulen sanieren wollen. Wir haben gesagt, wir fangen an in Neuenkirchen, wir machen weiter in Buhr und dann geht es an Melle-Mitte. Wir haben das Gleiche gemacht im Freibadbereich, dass wir gesagt haben, wir fangen an in Oldendorf, machen weiter in Neuenkirchen und dann müssen wir weiter diskutieren, dass wir den neuen Rat machen müssen, dass wir für die nächsten drei Freibäder das festlegen.
Wir haben ja viel über Investitionen geredet, aber die Tendenz ist ja so, dass die Stadt Melle per se keine Steuern höchstwahrscheinlich dafür erhöhen wird.
Also, ich habe ja gerade gesagt, wir haben einen Doppelhaushalt für die Jahre 26 und 27. Und in dem Haushalt ist dann ja auch festgelegt, wie hoch unsere Steuern sein werden. Und das heißt also, vor Ende 27 wird es auf gar keinen Fall da eine neue Steuerdiskussion geben. Wenn der Rat der Meinung ist, er braucht unbedingt mehr Gelder, wird er natürlich bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 28, 29, 30 auch dort andere Prioritäten setzen können. Also das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Und das wird sich dann für meine Beobachtung auch daran orientieren, A, was wir für Bedarfe haben, an Investitionen zum Beispiel, und was wir auch vielleicht an Einnahmen noch zusätzlich brauchen. Also insofern, die Frage ist nicht für alle Zeiten ausgeschlossen. Das will ich in aller Deutlichkeit
dazu sagen. Ich glaube, das kann auch keiner so weit in die Zukunft blicken. Ja. Aber das ist ja schon mal, dass wir bis 2027 der Doppelhaushalt da, das ist ja erstmal so fix. Und dann muss man gucken, was für Mehrheiten sich wahrscheinlich auch bilden und was für Prioritäten dargesetzt werden.
Ja, und es ist auch so, dass wenn wir beispielsweise auf unsere größte Einnahme, die Gewerbesteuer, gucken, dann muss man auch sehen, wo stehen wir denn im Vergleich mit anderen Kommunen. Also wenn ich mir die westfälischen Kommunen, wir sind ja direkt an der Landesgrenze, angucke, alle Kommunen auf westfälischer Seite liegen mit ihrer Gewerbesteuer, mit den Hebesätzen, circa ein Drittel über uns. Also insofern ist der Vergleich erlaubt. Der Vergleich ist auch mit Landeskommunen erlaubt und da sind wir auch durchaus unterdurchschnittlich. Also das sind alles so Stellgrößen, die man auch mal in Relation bringen muss und nicht nur immer dann drauf guckt und sagt, ja, das ist jetzt meine Steuereinnahme, die für diejenigen, die es bezahlen müssen, natürlich auch eine Ausgabe ist. Da könnte man übrigens zu den Ausgaben auch noch wieder was sagen, aber dann kommen wir richtig so in die Finanzwirtschaft rein. Dann wird es auch tricky und ein bisschen kompliziert.
Ja, ich habe gestern noch mir den Haushaltsentwurf einmal versucht anzuschauen. Ich glaube, ich habe nach 150 Seiten habe ich aufgegeben. Das ist ja schon ein sehr langes
Pamphlet. Das ist ein Werk von, ich glaube, 450 Seiten. Mhm, ne?
Genau.
Und das in einer Kommune mit nicht mal 50.000 Einwohnern, ja.
Du hast gerade gesagt, dass wir ja grundsätzlich bei solchen Gewerbesteuern unterdurchschnittlich sind. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass Melle an sich für Unternehmen schon attraktiv ist aufgrund geringer Gewerbesteuern. Ja. Und heißt dann ja auch, um noch attraktiver zu sein, müssen wir nicht zwanghaft die Steuern auch noch senken.
Ja, aber auch an der Stelle. Also Gewerbesteuer ist sicherlich ein Faktor für Standorte. Also ein Unternehmen, was sich hier frisch ansiedeln will, überlegt sich natürlich, wie hoch ist die Gewerbesteuer, die ich zahlen muss vor Ort. Ganz entscheidend ist aber auch noch was anderes. Was haben meine Arbeitnehmer denn auch zu erwarten? An Wohnraum zum Beispiel. Finden Sie genügend preiswerten Wohnraum? Das kann ein erheblicher Standortvorteil sein. Deswegen ist es auch gut, wenn wir über die Wohnungsbau Grönegau beispielsweise in der neuen Mitte Nord investieren. Teilweise sogar in Sozialwohnungen, auch ein ziemliches Novum in Niedersachsen. Macht sonst fast keiner mehr. Ne? Das ist ein Standortvorteil. Wenn wir gute, ausgebildete Schüler haben, die dann in die Betriebe reingehen sollen, dann ist auch das wieder ein Standortvorteil. Das heißt also, es reicht nicht aus, nur wieder auf die finanzielle Seite zu gucken, sondern es sind auch die sogenannten weichen Faktoren, die dazu führen, dass Firmen sagen, ich siedel mich in Melle an oder ich siedel mich nicht an. Dazu gehört dann aber auch, und das wäre wieder eine ganz andere Baustelle, haben wir überhaupt noch freie Gewerbegebiete für neue Industriebetriebe?
Und du hast eins natürlich vergessen, Kitas, dass die Kinder auch betreut werden können, dass die Eltern arbeiten gehen können.
Das habe ich als weichen sozialen Faktor in diesem Moment jetzt übersehen, ja.
Ja.
Also das hätte ich noch erwähnen können. Ich denke, das ist, habe ich aber auch vorher deutlich gemacht, wie wichtig das ist, dass man Arbeit und Kindererziehung unter einen Hut kriegt. Und das ist natürlich auch der Standortvorteil für die Betriebe.
Das ist auch so, ich hatte das in der Folge mit Michael schon, dass sehr vieles miteinander zusammenhängt. Und wir hatten auch genau dieses Thema mit Arbeitskräften, mit guten Schulen, dass das Vorteile für Unternehmen ist. Das ist ja alles ein sehr großer Kreis und am Ende muss ja alles funktionieren. Das heißt, wenn nur ein Teil wegbricht, sagen wir jetzt mal wieder, die Kita, wenn die nicht funktioniert für die Arbeitnehmer, dann ist das ja auch eine Katastrophe.
Genau das war ja der Punkt. Ich hatte es gerade gesagt, als ich anfing als Ortsbürgermeister, diese Versammlung, wo die Eltern mir dann sehr eindringlich geschildert haben, was sollen wir denn machen? Sollen wir jetzt unseren Beruf aufgeben? Oder sollen wir unsere Kinder irgendwo anders anmelden? Da kommen wir auch nur auf eine Warteliste. Nicht? Also die hatten richtig Not. Und wenn wir in Melle genügend Kita-Plätze haben, dann können wir natürlich den Betrieben auch diesen Vorteil damit übermitteln. Deswegen jeder Euro, den wir investieren, auch in Kitas, in Schulen, kommt auch indirekt wieder den Betrieben zugute. Das sollten wir nicht verhehlen. Wir sehen doch das Elend gerade in den Großstädten in Deutschland. Die Menschen finden keinen bezahlbaren Wohnraum. Die Menschen finden keine bezahlbare Kita. Die Schulen sind teilweise auch marode. Ich finde, da haben wir in Melle als kleinere Stadt einen echten Standortvorteil. Und da sollten wir uns auch nicht verstecken. Wir können damit werben, dass Arbeitnehmer, die sonst auch wegen meiner in Bielefeld oder in Osnabrück oder in Herford, dass sie dort arbeiten, dass die hier sehr gut auch ihren Wohnsitz haben können, weil hier die soziale Infrastruktur vorhanden ist.
Da habe ich jetzt noch eine Frage zu, dann kommen wir so langsam, glaube ich, zum Ende. Müsste man sowas besser bewerben?
Ich glaube, die Bewerbung, ja, kann man machen, aber die Fakten sprechen da auch für sich.
Ich meine mit nicht im Sinne von, wir machen einfach nur Werbung, sondern die Fakten bekannt machen und dafür werben.
Ja, wäre aller Anstrengungen wert, dass man das macht. Aber ob wir dafür eine große Werbekampagne, die natürlich auch wieder Geld kostet, auflegen müssen. Ich glaube, solche Dinge, die sprechen sich sehr, sehr schnell rum. Und dann kann man auch über diese, in Anführungsstrichen, Mund-zu-Mund-Propaganda ganz gut werben. abgesehen davon, wir machen durchaus ja auch Werbemaßnahmen, aber wir sollten sie auch nicht so führen, dass man die umliegenden Gemeinden damit, ich sag mal, in die Ecke drückt. Das ist auch nicht gerade freundlich.
Nein, man sollte ja immer seine eigenen Vorteile darlegen und nicht schlecht über andere reden.
Richtig.
So, Lebenstipp einmal allgemein. Hast du noch was, was du dazu sagen möchtest? Sonst?
Also zu dem Themenbereich im Moment nicht. Ich denke, wir haben das relativ ausführlich jetzt erörtert.
Glaube ich auch. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt uns gerne podcast@grünemelle.de. Dann machen wir da, wenn genug Fragen da sind, vielleicht noch eine zweite Folge dazu. Zum Abschluss haben wir es immer so gemacht, wir haben vorher immer viele Probleme geredet. Heute mal nicht so viele Probleme, sondern viele positive Dinge. Dass wir gesagt haben, wir machen am Ende mal so eine kleine Rubrik, nennt sich Good News aus Melle. Fällt dir vielleicht von spontan was ein, was in letzter Zeit positiv war?
Also für mich ganz positiv war die Entscheidung, dass wir jetzt auch das Dach an der Grundschule in Neunkirchen noch wieder machen. Also ich denke, damit sind wir wieder ein Schrittchen weitergekommen. Über Probleme, Radwege haben wir zum Beispiel nicht gesprochen. Da würde ich mich sehr freuen, wenn wir noch ein paar Radwege zusätzlich hätten. Und das in allen Stadtteilen. Wir haben auch dort sehr gute Initiativen. Ich sage nur mal Allendorfer Straße, Initiative nach Himmern raus. Mhm. Dann in Neunkirchen die Radweginitiative. Also da könnten wir noch einiges machen, denn Radwege sind auch ein Teil ganz wichtige Infrastruktur. Wir holen uns da auch ein Stück Weg oder ein Stück Leben zurück, wenn wir vernünftige Wege haben, auch für Radfahrer. Und wir sollten nicht vergessen, das sind zum großen Teil auch immer Schulwege. Und damit sind wir wieder bei unserem alten Thema.
Ich finde das auch immer super, wenn man über einen schönen Radweg in der Landstraße fahren kann. Das ist eine schöne Landschaft, man kann sehr entspannt vor sich hinfahren. Muss nicht immer ständig gucken, was von hinten für Autos angefahren kommen. Und da haben wir noch an vielen Stellen durchaus rundwässer Verbesserungsbedarf.
Da wären wir aber schon wieder im nächsten Thema.
Genau. Deswegen in die Richtung wären auch meine Good News noch gegangen. Das wollte ich nochmal extra erwähnen. Und zwar der Segelfliegerweg. Der ist jetzt ja, hat eine Geschwindigkeitsbegrenzung bekommen und ein Überholverbot für einspurige Fahrzeuge, also Motorräder und Radfahrer. Das war ja vorher schon immer sehr gefährlich, wenn dort Autos überholt haben. Und das war durchaus ein Sicherheitsgewinn.
Also der Segelfliegerweg, wie breit ist er? 2 Meter, 2,50 Meter?
Jetzt ist die Frage, misst du die ganze asphaltierte Fläche oder alles, was so schräg abfällt, ziehst du ab? Dann?
Ich nehme mal die ganze Fläche und dann sind wir aber auch nicht bei viel mehr Breite. Und dann kommt natürlich das Dachprofil dazu, das wir haben. Dann führt das schon alleine dazu, dass man als Radfahrer dort sehr gefährdet ist. Wenn ein Auto vorbeifahren will, das kann in keinem Falle die 2 Meter Sicherheitsabstand einhalten, die es nach Straßenverkehrsordnung einhalten müsste. Also insofern, das ein bisschen zu entflechten, ist absolut notwendig gewesen. Und jetzt gibt es natürlich einige, die dann sofort wieder auf den Trichter kommen. Ja, dann müssen wir ihn halt ausbauen. Ja, schönen Dank auch. Frage man bitte schon mal die Eltern der Kinder, die ihre Kinder oder die Eltern, die ihre Kinder in die Grundschule in Eikenbruche geben. Denn der Segelfliegerweg führt genau dann dort vorbei. Und wenn das die Abkürzungsstrecke ist, quer durch Eikenbruche, dann sollten wir lieber auf die Ostumgehung verweisen. Da sind die Autos dann besser aufgehoben. Insofern finde ich, das ist eine gute Regelung, die wir da jetzt zumindest übergangsweise getroffen haben.
Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst. War sehr schön, kurzweilig. Wir haben jetzt auch schon eine ganze Zeit aufgenommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, podcast@grünemelle.de, schreibt uns gerne oder schreibt Kommentare in Instagram, schickt uns die E-Mail, wie auch immer. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.